Herzlich willkommen zu AgrarScience Wissen Kompakt, dem Podcast der HPLF Raumberg-Gumpenstein. Heute sprechen wir über eine Haltungsform, die für viele Grünland- und Bergregionen Österreichs eine zentrale Rolle spielt, die Mutterkuhhaltung. Wie wirtschaftlich sind Mutterkuhbetriebe heute aufgestellt? Was zeichnet erfolgreiche Betriebe aus? Und warum ist gerade die Mutterkuhhaltung für die Bewirtschaftung unserer Almen so wichtig? Außerdem werfen wir einen Blick auf aktuelle Herausforderungen in der Almwirtschaft, vom Rückgang der Almweidetiere bis hin zu Fragen der Zukunftssicherung in benachteiligten Regionen. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich begrüße heute Diplom-Ingenieur August Bittermann von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Er ist Spezialist für Mutterkuhhaltung und Almwirtschaft. Schön, dass du da bist, lieber August.
Ja, danke, Andreas, dass du mich besuchst.
Lieber August, zu Beginn vielleicht, verbindet dich persönlich mit der Mutterkuhhaltung und Almwirtschaft? Warum ist dir das so ein Herzensanliegen?
Ja, ich bin 1996 in die Abteilung Tierhaltung zurückgekommen und mein Vorgänger, der Diplom-Ingenieur Grosacker, hat die Mutterkuhhaltung im Prinzip einmal aufgebaut und er hat mir das übergeben und es war mir besonders wichtig, dass wir die Betriebe, die dort einsteigen wollen, es hat wenig Wissen gegeben, dass wir die Betriebe unterstützen. Und wir haben da ein Programm aufgebaut, beginnend mit unseren früher Mutterkuh-Stammtischen, jetzt heißen sie ja Fachinformationskreise. Wir haben dann Seminare entwickelt, wir haben die Arbeitskreise zum Schluss dann installiert, die Betriebszweckauswertung, Mutterkuhhaltung. Also wir haben ein Bildungs- und Beratungsprogramm für die Mutterkuhhaltung aufgebaut und das war mir besonders wichtig, dass das auch erfolgreich ist.
Was fasziniert dich an der Mutterkuhhaltung persönlich sehr? Ich weiß ja, du warst da international für unterwegs und hast dir die Dinge angeschaut. Was ist das Spannende an der Mutterkuhhaltung?
Das Spannende an der Mutterkuhhaltung ist, dass einfach die Rindfleischproduktion auf natürlichste Weise passiert. Du hast die Kuh, du hast dann das Kalb trinkt bei der Mutter bis zum Absetzen und das passiert einfach auf der natürlichsten Weise und vor allem, was auch faszinierend ist, bei den Mutterkuhrassen, die speziell dahin gezüchtet wurden, dass sie einfach auch extensives Grünland wirklich gut verwerten können. Und das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Dinge in der Mutterkuhhaltung.
Aktuell, wie ist die Bedeutung der Mutterkuhhaltung in Österreich? Du hast einen guten Überblick, wie hat es entwickelt, wo gehen wir hin? Welche Gefahren siehst du vielleicht dabei?
Ja, die Mutterkuhhaltung hat sich leider sehr, sehr negativ entwickelt. Wir haben, also von den Zahlen her, wir haben im Jahr 2000 über 10.000 Mutterkuhbetriebe in Österreich gehabt und wir sind jetzt, also in Niederösterreich, Entschuldigung, in Niederösterreich gehabt und wir sind jetzt bei 2.700 Betrieben und auch die Mutterkuhzahl hat sie, also wenn man das von der Höchstzahl mit über 270.000 Mutterkühen in Österreich, sind wir jetzt auf 155.000 und in Niederösterreich haben sie die Zahlen von knapp 50.000 Mutterkühen auf knapp über 26.000 fast halbiert.
Das hat natürlich Konsequenzen. Warum? Was ist die Ursache dafür, für diesen Rückgang?
Naja, man muss eins sagen, warum sind viele Betriebe in die Mutterkuhhaltung eingestiegen? Das waren Betriebe vor allem, die eher kleinere Milchbetriebe waren. Der Klassiker ist das. Natürlich gibt's auch andere Formen, aber der Klassiker war kleinere Milchbetriebe, die einfach den Betrieb nicht mehr wirtschaftlich führen haben können. Die sind dann oft in den Nebenerwerb gegangen und haben natürlich die Arbeitsbelastung nicht durchgehalten und haben gesagt, na, dann tun wir die Arbeitsbelastung am Betrieb reduzieren und haben den Einstieg in die Mutterkuhhaltung gewagt. Das waren also eher kleinere Betriebe, deshalb haben wir damals Durchschnittsbestände in Österreich gehabt von 5-6 Kühen und diese Betriebe sind dann im Nebenerwerb lange geblieben. Und irgendwann war Generationenwechsel und dann war oft der Ausstieg aus der Mutterkuhhaltung. Wir haben es leider nicht geschafft, was, glaube ich, wichtig wäre, so wie man es in Frankreich sieht, dass man einfach Betriebe mit einer gewissen Größenordnung, mit einer gewissen Kuhanzahl geschafft haben.
Größenordnung. Was verstehst du Größenordnung? Du sprichst es deswegen an, um auch wirtschaftlich sozusagen einen Mehrwert daraus zu ziehen. Und du brauchst eine gewisse Mindestgröße oft. Und wo liegen wir da in Frankreich? Und
Also wie gesagt, wir liegen derzeit bei unter 10 Mutterkühen pro Betrieb, also sehr kleine Betriebe. In anderen Ländern sind wir bei 50, 60 und mehr Mutterkühen. Das heißt also, die Größenordnung, was ich in Frankreich gesehen habe, wirklich gut funktionierende Mutterkuhbetriebe, die haben halt um die 100 Mutterkühe gehabt. Und wir haben auch in Österreich einige Betriebe, die wirklich so Leuchtturmbetriebe sind, die haben halt einfach eine gewisse Anzahl an Mutterkühen und haben das dann für sich im Vollerwerb geschafft, weil einfach diese Doppelbelastung arbeiten gehen und Betrieb führen, für viele einfach langfristig nicht machbar ist.
Ja, es zeigen ja auch sozusagen die Auswertungen finanzieller Natur, grüner Bericht, dass gerade die Mutterkuh haltenden Betriebe erstens sehr streuen in den wirtschaftlichen Ergebnissen und zweitens im Durchschnitt auch nicht besonders gut abschneiden. Wohl wissend, dass es auch erfolgreiche Mutterkuhbetriebe gibt, aber im Schnitt sind wir sehr tief im Stundenlohn, oder?
Das ist richtig, ja.
Genau. Warum ist gerade für das Grünland und die Bergregionen aber die Mutterkuhhaltung in Österreich so relevant und so wichtig?
Ja, wenn wir das Grünland, das extensivere Grünland erhalten wollen, dann sind einfach Mutterkühe optimal geeignet. Wir brauchen ja natürlich auch die, weil viele sagen, na, dann steigen wir halt in eine Mastvariante, um in eine Ochsenmast oder Kalbenmast auf der Weide. Nur ich brauche ja auch das notwendige Material, die notwendigen Absetzer. Mhm. Und da brauche ich aber die Mutterkühe, damit ich die Absetzer produzieren kann, damit ich auch für die Ochsenmäster und für die Kalbenmäster genug Tiere habe.
Ja. Du hast zuerst ein bisschen die kleineren Betriebe angesprochen, die wir haben. Welche Chancen siehst du für kleinere Betriebe, um in der Mutterkuhhaltung zu bleiben? Ist da die Direktvermarktung dann vielleicht eine Möglichkeit, wenn es für die Region passt, wenn es zur Familie passt und zum Hof passt, oder?
Ja, die Direktvermarktung ist sicher eine Variante, nur man darf bei der Direktvermarktung nie vergessen, das ist auch Arbeit. Und viele haben gesagt, naja, dann machen wir halt die Direktvermarktung zusätzlich, obwohl sie eh schon in der Arbeit überlastet waren. Und das schaffen dann die Betriebe nicht. Also man muss das sehr gut planen. Und was bei der Direktvermarktung auch wichtig ist, und das wird auch unterschätzt, dass man es wirklich durchkalkuliert, was muss ich für mein Produkt verlangen, damit meine Arbeitsleistung in der Direktvermarktung auch wirklich abgegolten wird. Weil ich sehe es oft, und das ist auch ein Problem, dass manche viel zu billig anbieten, und wenn man es dann durchkalkuliert, ist der Stundenlohn einfach sehr schlecht und die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben. Da wäre es besser, wenn es eine andere Vermarktung wählen würden. Aber deshalb, gute Betriebe rechnen einfach genau und rechnen ihre Arbeitsstunden auch mit ein und kalkulieren sie diese am Fleischpreis.
Die Landwirtschaftskammern in Österreich bieten ja auch Kurse an, gerade für die Direktvermarkter. Und ich glaube, da kriegt man auch wertvolle Infos, wenn man in diesen Bereich vielleicht einsteigen möchte.
Genau, das ist ganz entscheidend, dass man solche Kurse macht. Man lernt dort erstens einmal die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die ich erfüllen muss, damit ich das Produkt auch verkaufen kann. Und zweitens, was für mich ganz wichtig ist, ist die Kalkulation. Dass ich lerne, wie muss ich kalkulieren, weil viele rechnen einfach den Schlachtkörper und dividieren, sondern es bleibt ja vom Schlachtkörper auch nicht alles vermarktungsfähig. Also das heißt, ich muss das genau durchkalkulieren. Da gibt es auch unterstützende Programme dafür. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Erfolgsgeheimnis für manche Betriebe, die in der Direktvermarktung wirklich besonders gut sind.
Ja. August, du begleitest ja auch sehr erfolgreiche Mutterkuhbetriebe. Ihr habt bei den Arbeitskreisen solche dabei. Du kennst sie persönlich. Wie würdest du, was sind so die Hauptstellschrauben, wo die besonders gut sind? Wo heben die sich ab vom Durchschnitt?
Ja, die heben sich ab, indem sie ein hervorragendes Management am Betrieb haben. Was heißt hervorragendes Management am Betrieb? Man sagt ja, das ist so eine Faustformel, die muss man nicht immer so genau nehmen, aber jedes Jahr ein Kalb. Mhm. Okay, das heißt, braucht eine hohe Fruchtbarkeit. Mhm. Also die guten Betriebe schaffen es, dass sie zumindest ihre Zwischenkalbezeit auf 360 bis 370 Tage haben und auch tatsächlich fast von jeder Kuh jedes Jahr ein Kalb haben.
Mhm. Das Vermarktung, ist, das heißt keine Ausfälle genau, zum genau. Beispiel.
Das ist einmal ganz wichtig, dass ich auch die Kälber habe, die ich vermarkten will. Mhm. Dazu braucht es ein gutes Management, ob es jetzt mit einem Stier in der Herde ist oder in der künstlichen Besamung. Aber das ist einmal eins der wichtigsten Dinge.
Ja.
Das Zweite ist, dass man auch die Tiere eine gesunde Herde hat. Was wirklich, dass man schaut, dass man die Tiere gesund hält, wenn wir gesunde Tiere können, auch entsprechend produzieren.
Was sind da die Bausteine, die du siehst, oder Herausforderungen auf manchen Betrieben?
Es ist oft einfach ein Klauenproblem dahinter. Dass einfach die Klauen nicht funktionieren. Warum auch immer. Meistens, oft ist es einfach auch ein Fütterungsfehler. Dass einfach zu eiweißreich gefüttert wird und das sich auf die Klauen schlägt.
Oder rasche Futterwechsel zum
rasche
Beispiel.
Rasche Futterwechsel. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch in Richtung Almwirtschaft, dass die Tiere ordentlich auf die Alm vorbereitet werden oder auf die Weidesaison vorbereitet, dass sie die Banzenmikroben langsam umstellen können auf die neue Fütterung. Mhm. Rasche Futterwechsel sind für die Gesundheit der Tiere eine Katastrophe.
Mhm. Also du hast jetzt angesprochen den Bereich Gesundheit, Fruchtbarkeit. Was sind die nächsten?
Dann sind auch wichtig, dass die Stallbedingungen passen. Also das Schlimmste sind also dunkle, zugige, feuchte Ställe. Da werden die Tiere einfach öfter krank. Dann kommt die Grippe rein und da ist natürlich dann auch die Leistung weg. Lungenentzündungen zum Beispiel sind ganz schlimme Geschichten. Ein Kalb, das eine Lungenentzündung gehabt hat, verliert schon einmal Leistung. Und wenn es zweite oder das dritte Mal die Lungenentzündung, dann ist überhaupt die Leistung weg.
Mhm. Also Stallungen sind ja auch genau. Insofern wichtig, dass die Tiere sauber sind, die Euter sauber sind, oder?
Genau. Wichtig ist auch, dass dort das Management passt. Das heißt, wir brauchen saubere Tiere, wie du richtig gesagt hast, dass die Euter sauber bleiben. Wir brauchen aber auch, und da bin ich oft ein bisschen skeptisch, wenn ich die Mindestempfehlungen anschaue, sondern meiner Meinung nach ist wichtig, dass die Tiere auch Platz haben, dass sie Bewegung haben. Man kann bei der Technik sparen, da lässt sich viel machen, dass man Kosten bei den Baukosten einspart und dass man es eher in Richtung mehr Platzangebot.
Du sprichst da jetzt die Liegefläche an, du sprichst den Bewegungsbereich an und auch genau. Die Fressplätze.
Genau, genau.
Also du würdest da fast dort in den Tierfressplatzverhältnis von 1 genau. zu 1 gehen oder in die Richtung zumindest denken?
Ja, es kommt dann immer darauf an, das Gesamtbild im Stall. Aber die Tiere, wenn es sehr eng ist, dann haben sie Stress und Stress wirkt sich wieder negativ auf die Leistung an. Und vor allem auch wichtig, dass die Herde, dass man eine ruhige Herde hat. Und dass man da auch schaut, dass der Charakter der Herde passt.
Gut, jetzt frage ich die Tier-Mensch-Beziehung ist da wichtig und die Zucht auch wichtig? Oder wie kann ich den Charakter beeinflussen?
Der Charakter ist, ich sage immer, die Rasse hat weniger Einfluss auf den Charakter der Herde als wie der
Bauer.
Der Besitzer selbst.
Oder die Bäuerin, okay.
Ich habe das oft erlebt, dass einfach ein nervöser oder emotional, also ein grantiger Bauer auch eine grantige Herde hat. Ein nervöser Bauer hat eine nervöse Herde. Und da ist ihm wichtig, dass man wirklich auch die Dinge gut plant. Wenn man zum Beispiel ans Umstallen denkt, dass man einfach beim Umstallen das im Kalender so eintragt, dass man ausreichend Zeit hat. Die Tiere merken einfach, wann da jemand kommt und der hat schon wieder einen nächsten Termin im Kopf. Und dann funktioniert das nicht. Und dann schaukelt es emotional auf. Die Tiere werden nervös. Sie stocken und wollen einfach nicht mit, weil sie einfach Angst haben. Und ein Kollege von mir, der selbst einen Betrieb hat, hat einmal gesagt, er trägt sich jedes Mal, wenn er es umstellt, ob das jetzt von einer Weide auf die andere ist oder im Stall, trägt er sich das im Kalender mit ausreichend Zeit. Und die Zeit, was ihm überbleibt, die nutzt er dann entweder zum Jausen oder zum Lesen. Und er freut sich immer, dass das dann so gut geht.
Ja, weil er ruhig hingeht und das färbt ab.
Der Rinderumgang, also der Umgang mit den Rindern ist enorm wichtig, dass man den wirklich auch beherrscht. Und wir bieten ja Kurse an. Mein Kollege, der Reinhard Gastecker, bietet Kurse in Rinderumgang an. Und ich weiß, wir sind am Anfang belächelt worden, wie wir das angefangen haben. Da hat es so Aussprüche gegeben wie die Kuhflüsterer von Niederösterreich oder die Cowboys. Aber inzwischen haben viele gemerkt, wie wichtig das ist, dass man einfach den Umgang mit Tieren lernt, wie sie sehen. Und diese Seminare werden jetzt über die Grenzen hinaus gern angenommen.
Ja, es ist zwar eine extensive Form der Tierhaltung, aber es sind keine Wildtiere unser Ziel, oder?
Genau. Mhm. Sie brauchen nicht handsam sein, aber es gehört ein ruhiger Umgang und die Tiere müssen sie jederzeit auch zur Kontrolle, dass man schaut, ob alles in Ordnung ist. Und dazu braucht es ein gewisses Vertrauensverhältnis.
Jetzt kommen wir ein bisschen zur Zucht, zur Rasse, zur Kreuzung. Jetzt könnte ich als Mutterkuhbetrieb sagen, okay, ich nehme einfach meine Kreuzungstiere weiter und das, die mache ich wieder eine Mutterkuh, die schaut recht gut aus, die Kolben, die kalt immer. Wie geht's dir insgesamt? Fangen wir vielleicht einmal mit dem Management an und reden wir dann über Kreuzungen und Rassen. Aber zuerst einmal so das Weiterzüchten.
Ja, das Weiterzüchten, da gibt es unterschiedliche Zugänge. Ich meine, wir brauchen natürlich unsere Züchter, die reinrassig züchten, damit wir Stiere haben für die Gebrauchskreuzung. Mhm. Weil der Klassiker in Österreich ist halt die Gebrauchskreuzung Fleckvieh-Mal einer Fleischrasse, je nachdem, in welche Produktionsrichtung man geht. Mhm. In anderen Ländern wird es oft die Mutterkuhhaltung reinrassig betrieben. Da sind Rassen speziell in Richtung Mutterkuhhaltung gezüchtet worden und da bleibt man reinrassig.
Bei uns beispielsweise in anderen Ländern, was ist das zum Beispiel? Obrac oder was meinst du jetzt damit? Meinst du Limousin oder in Charolais reinrassig?
In Frankreich ist zum Beispiel Obrac eine begehrte Mutterkuhrasse, weil sie einfach eine sehr hohe Futterverwertung hat. Die anderen, also Charolais, sowas sind einfach sehr für die Fleischproduktion. Man muss es immer schauen, in welchem Gebiet werden sie gehalten.
Damit meinst du, wenn ich eher ins extensive Grünland gehe, dann brauche ich eine Mutterkuhrasse oder Kreuzungen, die ein gutes Futteraufnahmevermögen haben. Und da ist vielleicht eine spätreife, großrahmige Linie wie ein Charolais nicht unbedingt die tollste Geschichte, außer ich messe sie dann in der Po-Ebene intensiv aus oder in Niederösterreich auf einem Mastbetrieb.
Mhm. Für mich ist ein gutes Beispiel, Blonde Aquitaine hat sehr hohes Zuwachsvermögen, hat feine Knochen, kommt aber aus dem Ackerbaugebiet. Warum kommt es aus dem Ackerbaugebiet? Weil dort die Futtergrundlage für diese Rasse optimal ist. Mhm. Wenn ich Obrac in denselbe Gebiet versetzen würde, würden die massiv fett und würden nicht optimal funktionieren. Umgekehrt ist dasselbe. Und wir haben auch, also bei uns muss man natürlich auch auf die Richtung schauen, welche Richtung möchte ich produzieren.
Mhm. Was meinst du konkret damit? Will ich Einsteller produzieren, würde ich Jungrindfleisch produzieren oder will ich reinrassig als Züchter tätig sein, oder?
Also wir haben ja Züchter, die reinrassig züchten, die verkaufen halt hauptsächlich Zuchtmaterial an andere Betriebe.
Da muss ich dann aber auch das Vermarkten beherrschen, ich muss einen Internetauftritt haben, ich muss ein Spezialist sein, ich muss reden können über dieses Produkt, das ich produziere und ich muss führige Tiere auch haben zum Beispiel, oder?
Ja, das ist, wenn ich Züchter bin, weiß ich, dass ich Besucher bekommen auf meinem Betrieb. Das heißt, der Betrieb muss auch entsprechend was hermachen, damit die Leute Vertrauen gewinnen. Und was wichtig ist auch, ich muss die Leute informieren. Mhm. Die muss sie ehrlich informieren. Mhm. Weil ein schnelles Geschäft ist abgeschlossen und man kann sich freuen, dass man dem jetzt etwas verkauft hat, was qualitativ nicht so gut war, aber das war einmalig und kein zweites Mal. Das heißt, da gibt's auch Züchter, die haben schon hohes Vertrauen bei ihren Kunden. Und die Kunden bleiben in einer Stammkunden. Und hier kann ein Züchter, der sagt, also zu mir kommt fast keiner mehr Stier anschauen, sondern die bestellen einfach nur und die liefere. Mhm. Weil ich weiß genau, was die brauchen und er weiß, dass er mir vertrauen kann. Mhm. Also das sind so wichtige Dinge. Das ist genauso wie in der Direktvermarktung, da muss ich eine gute Kundenbetreuung haben. So muss er in der Zucht. Ich muss aber auch in der Zucht mir Wissen aneignen, die ganzen genetischen Hintergründe von den Einzelnen. Ich muss die Anpaarungen für mich genau planen, damit er mich in der Zucht weiterentwickeln kann, in die Richtung, die ich gehen will, mit meiner Herde. Ja. Und das ist eine sehr langsame Geschichte, aber und braucht viel Fingerspitzengefühl, aber es ist für die, die es interessiert, eine wunderschöne Arbeit.
Ja. Gehen wir ein bisschen auf sozusagen die Betriebe, die jetzt nicht in der Reinzucht arbeiten, sondern mit Kreuzungsvarianten, dann arbeiten bei uns häufig Fleckvieh-Mal. Jetzt habe ich eine schöne Kalbin aus so einer Kreuzung, Fleckvieh-Mal Limo oder aus Fleckvieh-Mal Charolais oder Fleckvieh-Mast mal Fleckvieh. Was für Effekte hat das, wenn ich die weiter als Mutterkuh wieder nutze? Sozusagen, ich nehme jetzt keine Mutterkuh Fleckvieh, sondern halt dann eine F1.
Also, da muss man eins sagen, also die Gebrauchskreuzung macht man hauptsächlich wegen einem sogenannten Heterosis-Effekt. Heterosis-Effekt bedeutet, dass wenn ich zwei Rassen miteinander kreuze, das Produkt über dem Durchschnitt liegt. Mhm. Nehme jetzt diese F1-Kalbin und sage, weil sie so schön ist und so brav ist und das alles passt, dann müsste ich, um den Effekt weiterzuführen, mit einer dritten Rasse weiter tun. Nehme jetzt dieselbe Fleischrasse wie ihr Vater ist, dann passiert Folgendes, dass sie das Ganze wieder in die falsche Richtung entwickelt. Mhm. Mhm. Das heißt, meistens ist bei den F1-Kreuzungen, wenn ich das Mutterkühe nehme, fehlt meistens die Milch. Mhm. Fleckvieh hat halt den Vorteil, dass sie Milchreichtum bieten.
Warum ist Milch so wichtig?
Milch ist so wichtig, damit die Kälber gut wachsen können, weil das ist einfach die billigste Nahrung für die Kälber.
Und ist das Kraftfutter sozusagen?
Kraftfutter für die Kälber, so kann man es auch sagen.
Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt da mit F1 weiterarbeiten würdest, was du an sich nicht so empfiehlst, dann würdest du die Dreiweg-Variante dann gehen, dass ich dann wieder mit einer dritten Rasse draufkreuze möglicherweise?
Wir haben das einmal versucht, so ein Programm zu entwickeln, nur das ist nie angenommen worden. Das ist einfach, man bräuchte also die F1-Kreuzungen, die müsste man dann zu Betriebe wieder geben, dann mit einer dritten Rasse weiter kreuzen, um den Heterosis-Effekt zu verstärken. Mhm. Das müsste wirklich überbetrieblich organisiert sein und das haben wir bei uns leider noch nicht.
Ja. Jetzt schauen wir ein bisschen auf die Vermarktungswege. Wir haben zuerst die Direktvermarktung angesprochen. Ich kann Jungrindfleischproduzent sein, ich kann Einstellerproduzent sein. Wann soll ich eher in die Richtung denken und wann in die andere Richtung?
Es kommt immer auf den Betrieb darauf an, wie viele Ressourcen der hat. Mhm. Welcher Produktionsstandort hat er. Also das muss man immer in das Ganze mit einbeziehen. In Grünlandstandorten, eher extensiven Grünlandstandorten, wird sie eher das anbieten, dass er vielleicht Einsteller produziert.
Okay, weil er die Tageszunahmen bei den Kälbern nicht schafft, die wichtig sind, damit er gute Klassifizierung erreicht und das Endgewicht auch passt für Jungrindeproduzenten, ja. Oder?
Ist aber auch die arbeitssparende Version, also vor allem, wenn ich im Nebenerwerb bin und für kleinere Betriebe sind im Nebenerwerb, weil einfach der Einsteller wird mit 6 bis 8 Monaten verkauft und ist weg. Und vor allem, wenn Stahlkapazitäten nicht vorhanden sind, dann gibt es meistens die Abkörbung im Frühjahr und im Herbst gibt es die Vermarktung und im Winter sind immer die Kühe am Betrieb. Dadurch brauche ich weniger Stahlkapazitäten. Mhm. Ist aber auch also einkommensmäßig die Variante, die am wenigsten Einkommen bringt. Das sehen wir bei unseren Auswertungen.
Auch der Stundenlohn geringer oder habe ich auch weniger Arbeit und das hebt sie?
Das der Stundenlohn, also der DFL, der direktkostenfreie Leistung pro Stunde hängt gerade bei den Einstellern ganz, ganz stark von der Vermarktung und von der Qualität der Einsteller ab. Mhm. Also ich habe angefangen mit so einer Einstellervermittlungsgeschichte und am Anfang sind die gekommen, da habe ich zu mir gedacht, warum hast du sowas angefangen? Mhm. Also wirklich ganz, ganz schlechte Qualitäten. Inzwischen hat sich das sehr, sehr, sehr verbessert und die Einstellerqualitäten sind sehr gut geworden.
Qualität, verstehst du, präsentieren das heißt, sich gut, sind gut gewachsen, haben keine Krankheiten mitgebracht, müssen nicht die Top-Zunahmen haben, aber sind in einem guten, haben ein Potenzial, damit sie dann loslegen auf dem Mastbetrieb.
Und haben natürlich ein Gewicht, weil wir haben das so eingeführt und das haben wir sich verkärnten abgeschaut, dass die Tiere auch klassifiziert werden. Das heißt, nach Qualität klassifiziert werden und das Gewicht wird bezahlt. Mhm. Also und dadurch sind gute Einsteller, die einen guten Rahmen haben, gute Bemuskelung haben und auch gute Zunahmen haben, wesentlich Einkommen stärker, als wenn man so mittlere, schlechte Qualitäten liefert. Also das ist schon ein wichtiger Faktor und vor allem die Einstellerpreise haben sie im letzten Jahr sehr, sehr gut entwickelt. Mhm. Wir werden sehen, wie das weitergeht, nachdem die Rindfleischpreise ja wieder jetzt wieder sinken. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn jemand mehr Platz hat und vor allem wenn er Biobetrieb ist, dann hat natürlich das klassische Jungrindfleisch seine Bedeutung. Das heißt, da habe ich schon eine wesentlich höhere Wertschöpfung als wir beim Einsteller. Das sind meistens dann Tiere, die mit 10 und 12 Monaten vermarktet werden.
Mit einem Gewicht von Lehmgewicht sind wir im Bereich
so 500, 550 Kilo. Mhm. Also ich sollte schon ein Schlachtgewicht beim Jungrind erreichen, der was 270 bis 300 Kilo liegt. Wir haben also da Spezialisten, die eigentlich ein Durchschnittsgewicht bei den männlichen Jungrindern, also bei den Ochsen, von fast 300 oder drüber 300 erreichen und bei den weiblichen um 15, 20 Kilo weniger. Das macht natürlich schon einiges aus, ob ich jetzt 220 Kilo oder ob ich 300 Kilo in derselben Zeit am Markt bringen kann. Also das ist wirtschaftlich entscheidend, dass das passiert. Und was natürlich auch dann noch kommt, wäre diese neuen Programme, also neueren Programme, neu sind sie nicht mehr, aber eher neuer, dass man auch variieren kann, was ein bisschen älter sind, 14, 15, 16 Monate Weidetiere. Mhm. Also dass man ein bisschen noch besser ausnutzen kann, die Ressourcen am eigenen Betrieb.
Das heißt, dass ich zum Beispiel in einer Bioschiene produziere, wo ich mit 15 Monaten schlachte oder 14 Monaten.
Genau.
Was bedeutet das fürs Absetzen? Wann setze ich dann das Jungrind ab? Oder dieses, ja, ausgewachsene Jungrind dann schon?
Ja, da gibt's verschiedene, unterschiedliche Zugänge. Mhm. Manche setzen einfach mit 7, 8 Monaten ab. Also, wenn sie merken, die Milch ist weg und setzen ab. Manche lassen sie auch noch länger. Man muss allerdings wissen, wenn man es noch länger lässt, dass man sich auch eine längere Zwischenkalbezeit braucht, weil ich ja auch die Trockenstehzeit
notwendig
brauche.
Ist.
Mhm. Und da sind manche das gehört auch zum guten Management dazu, in die Falle getappt, wo dann schon das nächste Kalb geboren wird und das eine noch nicht abgesetzt wird und das ist dann eine Katastrophe für den Betrieb, weil die Bistmilchqualität eine Katastrophe wird und dann die neuen Kälber von den anderen verdrängt werden und dann habe ich komplett schlechte Leistungen bei den Kälbern und das wirtschaftliches Desaster.
Ja, also Kolostralmilch ist ja Immunschutz sozusagen für das Ungeborene und die Qualität leidet, wenn keine Trockenstehzeit da ist.
Und das ist das Um und Auf, dass die Tiere die Bistmilch entsprechend kriegen. Man sagt so ungefähr 10% vom Körpergewicht sollten sie verabreicht kriegen oder sollten sie schaffen am Anfang in den ersten paar Stunden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Gesundheit der Kälber.
Okay.
Und wenn die Bistmilchqualität nicht passt, dann ist auch die Gesundheit der Kälber gefährdet.
Wir haben uns jetzt ein bisschen angeschaut, die Vermarktungswege. Ich glaube, das haben wir relativ gut abgedeckt. Vielleicht noch ein paar Worte zu, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, exotischen Rassen. Manche bilden sich da ja auch was ein oder gehen einen Weg, der durchaus auch funktionieren kann für den Einzelnen. Was ist dann wichtig, wenn ich zum Beispiel in reine Angus hineingehe oder Hochlandrinder habe oder. Was ist dann wichtig, damit es funktioniert?
Ja, das ist immer so bei meinen Umstellungsberatungen, wenn jemand ist, dann frage ich immer, wie möchtest du vermarkten? Und wenn jemand, also wenn welche Rasse möchtest du haben und wenn jemand jetzt sagt Hochlandrind, dann sage ich ihm sofort, du kannst nur über Direktvermarktung den Erfolg haben, weil im klassischen Markt kommt Hochlandrind nicht unter.
Mhm.
Dann gibt's auch so hochspezialisierte Betriebe mit jetzt Wagyu.
Mhm.
Da muss ich wissen, Wagyu ist eine sehr kleine Schiene an Kunden und die muss ich speziell bedienen.
Mhm.
Wenn ich das kann und den Preis verlangen kann, den das braucht, dann funktioniert das. Mhm. Aber ich kann dieses Produkt nicht so mit 0815 Preis verkaufen.
Mhm. Da gibt's ja keine Vermarktungswege, muss man da dazu sagen.
Da gibt's keine Vermarktungswege, die muss man selber suchen. Beim Wagyu gibt's schon ein bisschen Vermarktungswege, weil es teilweise eben auch eine Supermarktkette gibt, die Wagyu vermarktet.
Mhm.
Aber da muss ich auch die Qualität bringen. Ich habe ein Beispiel gehabt, wenn die Qualität nicht passt, war das Tier nur mehr 3.000 Euro wert, hat sie gepasst, war es 10.000 Euro wert.
Mhm.
Also Das ist für die Wirtschaftlichkeit um und auf, dass das dort in die Produktnische reinkommt. Ansonsten ist es eine wirtschaftliche Katastrophe.
Jetzt möchte ich ein bisschen mit dir in Richtung Almen gehen und Grünland, Bergregionen. Wir haben ja angesprochen in der Einleitung auch, Almwirtschaft ist verbunden mit der Mutterkuhhaltung. Warum ist dir die Almwirtschaft so wichtig? Warum brauchen wir in Österreich die Almen überhaupt?
Ja, warum brauchen wir die Almen? Die Almen sind eine ganz wichtige Grundlage, erstens einmal für die Biodiversität. Die Almen sind ein wichtiger Faktor fürs Tourismusland Österreich. Mhm. Das ist eines der Hauptfaktoren für das Tourismusland Österreich. Ob das jetzt der Sommer oder der Winter ist, das ist egal. Wir brauchen die Almen. Und die Almen sind vor allem ganz, ganz wichtig für die Gesundheit der Bevölkerung. Es wird auch jeder schon gemerkt hat, der gern auf die Almen geht, sobald er irgendwo in die Richtung kommt und es wird ruhig, dass er zu sich kommt, zu seiner Gesundheit. Und die Almen sind auch ein wichtiger Produktionsfaktor für, gerade im Westen, wenn man an den Bergkäse denkt oder an dem, sind ganz, ganz wichtig für diese Produktion. Das ist auch ein Markenzeichen, sage ich mal, für Österreich, der Bergkäse. Überhaupt die Milchwirtschaft. Mhm. Bei uns in Niederösterreich weniger. Wir haben eine einzige Melkalm in Niederösterreich. Mhm. Für uns sind es halt wichtig für das Jungvieh. Mhm. Dass das Jungvieh auf die Almen getrieben wird. Und das unterschätzt man, ist ein ganz wichtiger Faktor für den Verkauf von Zuchttieren. Einfach die gealbt sind, haben bessere Chancen bei der Vermarktung, weil sie einfach fitter sind.
Ja, genau. Da gibt's ja Studien. Ich kann einen bayerischen Kollegen zitieren, der das hier angeschaut hat für Fleckvieh und Braunvieh in Bayern. Und jene Tiere, die eben auf Almen gegangen sind, haben eine längere Nutzungsdauer, also Lebensdauer gehabt, haben leichtere Abkalbungen dann auch gehabt. Bei der ersten Abkalbung sind einfach, und das ist ja wie bei uns Menschen auch, fitter.
Ja. Mhm. Und auch für die Gesundheit ganz wichtig ist, für die Gesundheit der Tiere ist die Almwirtschaft sehr, sehr wichtig.
Und das Almen waren ja früher auch ganz wichtige Futterquellen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Die Tiere sind ja 3 Monate oder so weg vom Betrieb und ernähren sich sozusagen dort. Und ich kann daheim mit diesem eingesparten Futter ja für den Winter das bestreiten, genau.
Und manche nutzen auch das aus, dass sie es auf die Almen bringen können, damit sie im Sommer auch einmal Urlaub machen können.
Ja, genau. Jetzt spüren wir aber, dass die Auftriebszahlen auf den Almen zurückgehen. Es ist ja eine große Herausforderung. Da gibt es unterschiedlichste Gründe dafür. Kannst du dir ein bisschen aufzählen, warum geht Almhaltung, Auftrieb zurück? Ist es überall gleich in Österreich?
Also es ist nicht überall gleich in Österreich. Wir haben in Niederösterreich, muss ich ehrlich sagen, in den letzten Jahren stabile Verhältnisse. Also da sind die Auftriebszahlen stabil geblieben, sogar leicht gestiegen.
Mhm.
Das ist einmal.
Gibt es Gründe dafür, weil ihr euch bemüht, dass Kooperationen aufgebaut werden, dass man Milchviehbetriebe sagt, hey, gib deine Almen, gib deine Kühe auf, ich spare dir Futter, kriegst fitte Tiere zurück? Oder gibt es Kooperationen so?
Es gibt neue Betriebe, die einfach entdeckt haben, wenn ich die Tiere auf die Alm bringe, hat das für mich Vorteile. Eben von der Fitness haben wir schon gesprochen, dass ich daheim mehr Futterressourcen nutzen kann. Das ist schon richtig. Also es gibt neue Betriebe und es gibt auch wieder Betriebe, die die Almwirtschaft suchen bei uns.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, der Vorteil, dass wir an für sich auch dass wir eher Niederalmen haben, die lange Weidezeiten bieten und das natürlich auch, wenn der Betrieb schon dorthin bringen, dass sie möglichst lange dort da.
Da reden wir jetzt vor 4 Monaten oder vor was in dem
Bereich? Wir reden also teilweise von Mitte Mai bis Mitte September oder Ende September.
Mhm.
Also das ist unser Vorteil, dass wir da eher Niederalmen haben und die natürlich eine lange Weidezeit bieten.
Und da sozusagen der Zaun über längere Zeit abgeschrieben wird und das alles, was ich errichten muss, damit ich die Almwirtschaft gescheit machen kann.
Mhm. Der Punkt ist oft die Arbeitskräfte.
Mhm.
Weil die Betriebe sind größer geworden, die Arbeitskräfte sind aber nicht mehr geworden. Und ich muss natürlich auch für die Almwirtschaft auf den meisten Almen Arbeitsleistungen einbringen. Früher waren da 5, 6 Leute am Betrieb und dann hat halt einer ist mitgegangen und bei der Alm die Zäune zum Errichten oder was auch immer zu machen ist. Jetzt sind sie teilweise nicht mehr zu zweit oder zu dritt und da fällt jede Arbeitskraft am Betrieb. Deshalb haben manche Betriebe einfach gesagt, ich kriege billige Pachtflächen bei uns, ich lasse meine Tiere am Betrieb. Und was natürlich ist, gerade dort, wo Hochleistungskühe sind, dort muss ja auch, dass manche Hochleistungskühe einfach für die Almen nicht mehr so geeignet sind. Aber ich glaube trotzdem, dass wichtig ist, dass man die Tiere auf die Almen bringt, auch für die Milchproduktion, weil es längerfristig für den Betrieb einfach gesund ist.
Und man darf es ja nicht vergessen, es ist auch für unser Marketing, für den Auftritt unserer Molkereien am internationalen Markt ein Vorteil. Wo fährt man hin, wenn ein Einkäufer aus Deutschland kommt? Man fährt nicht auf einen Mikrowaterbetrieb, den sieht er in Deutschland da, sondern man fährt meistens dann spätestens zur Jause auf eine Niederalm oder so.
Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man da auch dass man da schaut, dass man diese Almwirtschaft in der Form unbedingt erhält. Und meiner Meinung nach ist gerade diese Biodiversität, wir reden jetzt die ganze Zeit von der Renaturierungsverordnung und wir müssen mehr Biodiversität schaffen und es wird wieder investiert in die Renaturierung. Wird wahrscheinlich auch Geld vorhanden sein. Weiß man ja momentan nicht, wie viel. Mhm. Und ich denke mir, auch gerade auf der Alm hat man die eigentlich diese Biodiversität sehr gut und dort arbeitet man vielleicht sogar ein bisschen dagegen. Mhm. Denn wenn Dinge, die für die Biodiversität wichtig sind, sind oft das Problem bei der Futterflächenfeststellung, dass weniger Futterfläche und damit weniger Prämien. Vielleicht sollte man da auch
ein bisschen umdenken.
Ein bisschen neu denken in der Richtung, dass man sagt, dort hat man es ja eigentlich schon.
Ja.
Dann sollte man das auch entsprechend belohnen.
Man muss auch wissen, wenn die Almen zuwachsen, wird nicht mehr Biodiversität, sondern wir verlieren Biodiversität, weil gerade diese Unterschiedlichkeit der Nutzung, des Beweidens, manche Stöden sind ausgewachsen, andere nicht, das fördert ja Biodiversität. Die Kotflade, die oben liegt, fördert Biodiversität, oder? Das heißt, da weiterzudenken und das in die Renaturierung mit einzubauen, ist ein guter und wichtiger Ansatz, glaube ich.
Richtig, ja. Wir haben ja das Projekt Futtervielfalt auf Almen gehabt und da bin ich mit einem Ökologen über die Almflächen gegangen, bei unserer Projektalm, und wir haben einfach geschaut, wie viel Insekten sind da. Das war ganz, ganz spannend, wie viel da sind und wie wichtig so Randflächen sind für das Überleben der Insekten. Und wenn man das weiß, wie sich der Insektenindex inzwischen schon verändert hat, dass das dann Auswirkungen auf die Vögel hat und so weiter und auch auf die Bestäubung hat. Also da muss man einfach meiner Meinung nach das in der Richtung neu mitdenken und auch die das dann leisten, auch dementsprechend belohnen. Weil das ist ja Leistung für die
Gesamtgesellschaft. Ja. Also wenn man es zusammenfasst, es tut den Tieren gut, es tut der Biodiversität gut, es hilft dem Landschaftsbild, es fördert den Tourismus und es tut uns Menschen, uns als Gesellschaft, als Freizeitnutzer gut, wenn wir unsere Almen haben. Also es macht Sinn, die zu erhalten und nicht zu verwalten lassen, oder?
Ja, und das ist ja spannend. Da ist das Projekt Schule auf der Alm, wo plötzlich die Kinder auf einer Alm ganz anders werden, als wie dann plötzlich ist das Handy nicht mehr das
Wichtigste. Es funktioniert vielleicht sogar gar nicht.
Ja, aber es funktioniert, aber dann plötzlich, es ändert sich ja und auch der soziale Kontakt wird besser. Und ich glaube, das sieht man entsprechend, wenn man auf die Alpen geht, wie plötzlich die Leute relaxter sind, wie es plötzlich ruhiger sind, weniger Aggressivität. Und ich glaube, das tut auch der mentalen Gesundheit unserer Gesellschaft sehr gut.
Und für uns als Landwirtschaft ist auch gut, weil es sozusagen auch eine Schnittstelle hin zur Konsumentin, zum Konsumenten ist, weil wir die Tiere nicht wegsperren, sondern so ich. Natürlich gibt es auch Herausforderungen, wenn es dann was Unfälle auf der Alm gibt und, weil wir nicht mehr wissen, wie wir uns verhalten wollen und wenn wir mit dem Hund spazieren gehen, dass wir nicht aufpassen. Das sind die anderen. Aber das ist halt immer so. Aber unterm Strich ist die Almwirtschaft ganz was Wichtiges.
Ja, da muss man beide Seiten sehen. Gerade bei diese auf den Almen Begegnung mit Tieren ist wichtig, dass die Leute, die draufgehen, wissen, wie man sich dort benimmt. Mhm. Wenn man schon einen Hund mitnimmt, dass der Hund auch in Ordnung sein muss. Mhm. Das Problem haben wir immer, wenn die Leute einfach ihre Hunde nicht mehr beherrschen. Und da kannst du wirklich Gefahren kommen und auch zu Unfällen kommen, wo wir schon gehabt haben. Und was auch wichtig ist, das gilt da also ein Appell an die Leute, die Tiere auftreiben, dass man auch wirklich die Tiere vorbereitet, das habe ich schon gesagt, und dass die Tiere charakterlich in Ordnung sind. Mhm. Also, wo ich schon daheim merke, dass die Kuh eher oder die Kälbin eher aggressiv ist, im Charakter nicht in Ordnung ist, dann wird es vielleicht nicht auf einer Alm auftreiben, wo Besucher hinkommen. Oder wir es überhaupt nicht auftreiben. Und ich habe einen Züchter gehabt, der hat, das ist ein Limousin-Züchter, und da sagt man, Limousin ist eher
ruhiger,
nervösere Rasse.
Ach so,
eine Limousin.
Okay.
Und bei dem Betrieb, wenn du hinkommen bist, hast du auf dem Stier setzen können, und das war eine total ruhige Herde. Das war ihm ganz, ganz wichtig. Er hat gesagt, die beste Genetik nützt mir nichts, wenn der Charakter nicht in Ordnung ist. Und das hat man bei ihm gemerkt. Der Erfolg war natürlich, dass die Leute gern bei ihm die Stiere kauften, weil die einfach ruhige Stiere am Hof dann gehabt haben.
Ja. Wir kommen jetzt schon zum Schluss. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Wenn du jetzt da jemanden hast, der sich bei dir informiert, was sind so deine Tipps, die du einer Betriebsleiterin, einem Betriebsleiter mitgeben möchtest oder häufig machst zu Beginn?
Also wenn ich so eine klassische Beratung mache, wenn jemand sagt, ich möchte in die Mutterkuh umstellen, dann ist das Erste, dass wir mal über grundlegende Dinge reden, über Rassen reden, über Vermarktungsschienen reden. Also dass wir mal das
Bild vom Betrieb kriegt und damit er weiß, wo er sich einordnet.
Und das Zweite, was ich ihm sage, und das kriegt er von mir immer, ich habe Betriebe, die erfolgreich sind, dass ich gesagt, schau dir Betriebe an. Und du siehst dann, ob du dich wohlfühlst oder nicht. Weil das Wichtigste ist, dass du dich wohlfühlst, dass du Spaß an den Dingen hast. Weil wenn du etwas magst, weil jemand sagt, das ist das Beste, was du machen kannst, und du fühlst dich nicht wohl, dann wirst du dir beweisen, dass das nicht das Richtige war. Also das heißt, es muss auch zu dir passen. Und wenn man dann sicher ist, dass man das machen will, weil man sich Betriebe angeschaut, dann müsste der nächste Schritt sein, betriebswirtschaftliche Berechnung. Lass dir deinen Betrieb durchrechnen, schau, was unterm Strich rauskommt, rechne nicht die Beste und auch nicht das Allerschlechteste, sondern schau mal in einer guten Basis, was kann rauskommen, ist das Einkommen für die dann ausreichend oder nicht.
Was braucht es für Investitionen?
Genau, was braucht es für Investitionen? Das sind ganz wichtige Punkte. Und als Letztes, wenn du wirklich dann sagst, okay, die Wirtschaftlichkeit passt, ich möchte das tun, dann gehst du zum Stallbauberater und sagst ihm, was du genau haben willst, weil dann kriegst du auch den besten Stall dazu.
Ja.
Und schau, ob du Lösungen finden kannst, die optimal für dich sind mit den vorhandenen Gebäuden, die schon da sind.
Und wenn du dann eingestiegen bist, dann gibt's von eurer Seite auch Unterstützung. Du hast vorher die Arbeitskreise angesprochen.
Die Arbeitskreise.
Da kann man sich mit Gleichgesinnten austauschen. Man trifft sie regelmäßig im Jahr. Es werden Fachthemen bearbeitet. Es werden auf die Zahlen wird geschaut. Man kann lernen voneinander, oder?
Genau, das ist auch wichtig. Deshalb bieten wir, also die Arbeitskreise sind die höchste Form, weil da geht es wirklich auch um betriebswirtschaftliche Zahlen. Wir bieten aber unsere Fachinformationskreise an für Mutterkuhhaltung und Rindfleischproduktion. Dort ist eher in Richtung Vortrag und Erfahrungsaustausch auf einem niedrigeren Niveau, aber wichtig ist, dass die Leute miteinander reden, dass sie Erfahrungen austauschen, und das tun wir auch moderieren. Wir bieten auch Webinare an zu Fachthemen und wie gesagt Beratungen und Seminare. Also es gibt ein vielfältiges Angebot, das man nutzen kann.
Das empfehlen wir jedem, dass er dort teilnimmt, lieber August, vielen Dank, dass du uns zur Verfügung gestanden bist, damit wir mit dir auf die Almen gegangen sind und auch in die Mutterkuhhaltung reingeschaut haben. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen. Es gibt sehr viele interessante Folgen. Hören Sie hinein bei AgrarScience Wissen Kompakt, der HPLV Raum bei Gumpenstein. Auf Wiederhören. Raum bei Gumpenstein.